Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Das sind Spiele, die spiele ich meistens im Urlaub, wenn ich wirklich, okay, 2 Wochen lang bin ich nur von Pizza ernährt und ich laufe nur in Unterhose rum und spiele diese Bethesda-Games.
Dafür brauchst du keinen Urlaub, Marco.
Sag mal, Walli und Marco, was ist eigentlich eure Lieblingsadaption eines Videospiels? Walli, möchtest du vielleicht anfangen?
Ich habe tatsächlich 2 Antworten für dich. Eine ist eine Quatschantwort und eine ist eine ernst gemeinte Antwort. Welche magst du zuerst?
Immer zuerst die Quatschantwort.
Okay. Ich muss zugeben, die Resident Evil Filme von Paul W.S. Anderson sind ein richtig hartes Guilty Pleasure von mir.
Okay, ich gehe.
Ich finde sie schrecklich, aber ich guck sie gerne.
Betonung auf guilty, ja, ja, okay.
Oh Mann,
ja.
Das ist deine Beichte, die du hier gerade ablegst, aber du kriegst keine Absolution.
Hey, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht.
Wow, okay.
Ich mochte den zweiten damals, weil der mega, der ist ja wie ein Fanfilm. Das muss man ja sagen, der zweite.
Aber oh, ich finde, der zweite hat auch halt auch ein paar richtig coole Szenen in Raccoon City. Vor allem so, wenn man die Spiele mag, die halt dort stattfinden. Aber ja, hey, wie gesagt, ich mache kein Geheimnis draus. Die Filme sind schlimm, ganz, ganz schlimm. Treten so ziemlich alles, was ich an Resident Evil mag und liebe, mit Füßen. Aber es ist, ich kann nicht wegschauen. Es ist, irgendwie macht es mir Spaß und irgendwie gibt es mir was. Ich weiß nur nicht, was.
Also ich halte fest, Resident Evil ist dein Twilight. Also was Twilight für mich ist, der Trash, den ich gucken kann und kann mich dabei beömmeln. Und ich weiß, wie doof es ist. Ich weiß, wie doof es ist. Ich weiß, wie moralisch verwerflich es ist, was ich da sehe an Twilight. Aber ja, es ist mein Guilty Pleasure. Und es ist mein Guilty Pleasure zu sehen, dass Menschen das ernsthaft geil finden. Das ist meine größte Freude.
Ja, das ist auch ein sehr großes Rätsel von mir. Und ich meine, jeder neue Film setzt ja noch mal was drauf, was halt alles schief läuft dabei.
Genau.
Und es wird nicht besser.
Ja.
Du könntest ja meinen, man lernt vielleicht aus den Sachen, die man macht oder und so weiter, aber nee. Ja, das ist sozusagen meine Quatschantwort. Und wenn du jetzt noch meine ernsthafte Antwort haben möchtest, Fabian, ich bin tatsächlich sehr begeistert von Cyberpunk Edgerunners, was ja nicht unbedingt eine direkte Adaption, natürlich ist es keine direkte Adaption von Cyberpunk 2077, aber spielt im selben Universum. Es gibt unfassbar viele Querverweise und Parallelen und alles hängt ja irgendwie zusammen und nachträglich haben sie auch in Cyberpunk 2077 so ein bisschen Edgerunner-Spaß eingebaut. Und ja, ich hatte halt, also das war wirklich von Anfang bis Ende eine coole Miniserie, Anime, wo ich wirklich sehr viel Spaß mit hatte, allein was halt den Look, die Musik, die Charaktere und die Story angeht. Ich muss zugeben, ich bin immer so langsam ein bisschen so genervt von dem Cyberpunk-Genre, weil es darf ja im Cyberpunk-Genre irgendwie keine guten Enden geben. Und das, ja, das ist vielleicht auch auf Dauer einfach ein bisschen zu ernüchternd oder moral zerschlagend, aber Edgerunners ist einfach meiner Meinung nach eine wirklich gelungene Serie.
Es läuft auf Netflix, oder?
Genau.
Okay, cool. Marco, wie sieht's denn bei dir aus?
Ich möchte nur kurz dazu sagen, Walli, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Eigentlich streng genommen gehört ja das fünfte Element zum Beispiel auch zum Cyberpunk-Genre.
Ja,
und das hat ein unglaublich positives, eigentlich viel zu romantisiertes Ende. Ich meine, am Ende, also in Mangelung eines besseren Wortes, bumsen sie sogar. Und damit endet der Film. Das ist so, okay, das ist das Gegenteil von Blade Runner, aber obwohl offensichtlich vieles davon von Blade Runner inspiriert ist. Das ist streng genommen Cyberpunk. Meine Auswahl hat sogar eine Überleitung drin. Und zwar meine
absolute. Meine auch, aber mach du erst deine.
Oh, dann haben wir die gleiche vielleicht.
Wahrscheinlich.
Meine absolute Lieblingsspieleadaption ist Arcane. Und das Coole an Arcane ist, ich habe keinen Bezug zu League of Legends. Im Gegenteil, ich bin aus dem Dota-Lager. Ich habe noch Dota 1 gespielt, wie blöde. Ich bin eigentlich genau bei dem Konkurrenzspiel so ansetzt. Ich habe League of Legends immer so belächelt. Ja, ah, das sind das gleiche wie in Dota. Und es ist halt hier und da und es ist nur umbenannt und Reskin und bla. So, und habe mich auch mit der Welt auch nicht auseinandergesetzt. Wenn man ehrlich ist, die Welt von League of Legends ist ja auch sehr zusammengewürfelt. Aber Arcane hat es geschafft, das also diese Geschichte, diese Welt so zu gestalten, dass sie sich wie aus einem Guss fühlt. Anfühlt. Es ist nicht direkt, wie soll ich sagen, die Spielumsetzung geht auch nicht so ganz bei so einem E-Sport-Titel, sondern es nimmt halt die Welt und erzählt damit eine sinnvolle Geschichte. Es nimmt die Charaktere und erzählt eine sinnvolle Geschichte. Eine tolle Geschichte, die auch noch wie ich finde, ich glaube, animationstechnisch was wahrscheinlich bis heute Bestes, was ich je gesehen habe. Also höchstens die Spider-Man Into the Spider-Verse-Filme kommen da ran. Und sie berühren das auch nur. Ich glaube, ich mag den Stil von Arkane insgesamt sogar noch lieber. Weil er nicht so breaking the fourth wall ist, weil er nicht aussieht wie chromatische Verzerrung im Fernseher und so, sondern weil es einfach greifbar Fantasy ist. Und Arkane liebe ich. Und es war für mich mind-blowing, als ich bei meinem Watch der Fallout-Serie festgestellt habe, dass die Hauptdarstellerin von Fallout, und das ist die Überleitung, die wahrscheinlich Fabian auch gesucht hat, die Hauptdarstellerin von Fallout ist die Hauptdarstellerin aus Arkane. Das ist Jinx.
Genau, und, Ella Purnell.
Nice. Also, nice. Und jetzt möchte ich so weit gehen und sagen, damit ist sie die Hauptdarstellerin in zwei meiner absoluten Lieblingsspieladaptionen.
Oh, wow, alright. Okay. Vielleicht noch kleiner Service. Die zweite Staffel von Arkane wird tatsächlich dieses Jahr am 2. November erscheinen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin auch ein bisschen gespannt oder überrascht, dass jetzt keiner von euch The Last of Us gesagt hat. Vielleicht kommen wir auf die Serie später auch noch zu sprechen. Aber klar, Arkane, super Serie mit Ella Purnell in einer der Hauptrollen, die eben auch in der Serie die Hauptrolle spielt, über die wir jetzt reden werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Diese Woche startet ja eben die genannte Serie auf Prime Video, nämlich Fallout von Liza Joy und Jonathan Nolan. Und das ist eine Adaption der beliebten Videospielreihe, die auch so heißt. Deswegen haben wir eben einen besonderen Gast, ihr habt ihn schon gehört, nämlich Valentin Aschenbrenner, der Film- und Serienexperte der Computerspielzeitschrift GameStar. Hallo, Wally.
Hallo und auch vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei euch ein bisschen mitquatschen darf.
Ja, gerne. Und ebenfalls mit dabei ist Marco Risch, der sich in seiner knappen Freizeit nicht nur mit Filmen und Serien, sondern auch mit Videospielen auf seiner PlayStation beschäftigt. Hi, Marco.
Nicht nur PlayStation. Ich möchte hier festhalten, ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht. Neben Skyrim oder überhaupt Elder Scrolls-Spiele, Oblivion würde ich noch mit reinzählen, habe ich nirgends so viel Zeit verbracht wie in Fallout 3 und New Vegas und Fallout 4, ist so mein Gefühl. Ich müsste das mal nachschauen. Also Singleplayer wohlgemerkt. Also das Games as a Service muss man da immer ausnehmen. Das kann man ja hunderte Stunden spielen. Aber ich bin bei der Spielzeit bei all diesen Spielen locker dreistellig irgendwo.
Okay, und dann gibt's auch noch mich, Fabian Douglas. Ihr kennt mich auch als Moderator dieses Podcasts und auch von GigaTV Mac auf YouTube. Ja, bevor wir in die Welt von Fallout eintauchen, aber erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Sache von Mieterinnen und Mietern. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabel-tv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Fallout und wie immer erstmal spoilerfrei. Wobei, jetzt wollte ich grundsätzlich mal wissen oder von dir wissen, Wally, was macht denn Fallout aus? Und jetzt meine ich nicht die Serie, sondern die Spielreihe. Also für jemand, der die vielleicht noch nie gespielt hat, wie würdest du die beschreiben?
Also ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich eins der Rollenspiele, also jetzt komplett unabhängig von dem jeweiligen Serienteil ist, wo man sich einfach wirklich, wirklich gut und tief drin verlieren kann. Also du hast eine riesige Spielwelt, du hast wirklich viele Möglichkeiten von dem, was du machen kannst, wie du deinen Charakter formen und spielen kannst, was für eine Art Rollenspiel du betreiben möchtest und auch wie du mit deinen eigenen Entscheidungen nicht nur bestimmte Quests oder Aufgaben in neue Richtungen lenkst, sondern sogar früher oder später die gesamte Spielwelt formst. Und es ist halt, ja klar, ich meine, viele der Spiele haben jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, sehen jetzt nicht mehr unbedingt zeitgemäß aus, aber das fällt eigentlich, selbst wenn man jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, die älteren wie Fallout 3 oder New Vegas anschmeißt, die Welten sind einfach unfassbar immersiv. Und das ist halt auch größtenteils wirklich dem fantastischen Storywriting, nicht von allem, aber schon von den meisten Teilen zu verdanken, den Charakteren und halt auch, dass es nicht irgendwie so klassisch um Gut und Böse geht, sondern halt auch relativ oder schon sehr komplexe Charaktere und Fraktionen auftreten, die halt auch so immer ein bisschen an dem eigenen moralischen oder ethischen Standpunkt vielleicht sogar zweifeln lassen. Mm. Bei mir persönlich kommt vielleicht sogar noch mit dazu, ich bin ein ganz, ganz großer Fan der postapokalyptischen Settings. Und Fallout ist natürlich unmissverständlich von Mad Max inspiriert, einer meiner absoluten Lieblingsfilmreihen. Und deswegen hat das halt nochmal so für mich diesen persönlichen Bonus.
Was ist denn dein Lieblingsteil, würdest du sagen? Fallout 3, Las Vegas?
Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. New Vegas ohne Widerspruch. Also das ist ja tatsächlich nicht mal von Bethesda direkt, sondern von Obsidian entwickelt. Und das Spiel einfach, was es halt storytechnisch, Dialoge, humormäßig und was die persönlichen Entscheidungen und die Quests angeht, wirklich selbst jetzt Jahre nach dem Release immer noch top-notch im Rollenspiel-Genre.
Ja, ich habe New Vegas leider nie gespielt, deswegen kann ich das so gar nicht unterschreiben. Aber
dann kannst du dich darauf freuen, das vielleicht doch irgendwann mal nachzuholen.
Ja, weil vielleicht.
Du wirst es nicht bereuen.
Marco, wie ist es denn bei dir? Hast du einen Lieblingsteil?
Eigentlich, also spielerisch oder auch von der Bedeutung her für die Spielegeschichte, finde ich es eigentlich, das ist Fallout 3. Und New Vegas war auch ein Spiel, das hatte ich beim ersten Playthrough so irgendwo mittendrin abgebrochen, weil es mich nicht so gecatcht hat, weil die Story nicht so catchy ist wie beim dritten Teil. Der ist viel cineastischer erzählt. Aber wenn du dich auf New Vegas mehr einlässt, und dann habe ich es beim zweiten, dritten, vierten Playthrough, habe ich dann auch gemerkt, dass es das bessere Spiel ist. Es ist das bessere Spiel, weil es Fallout 3 nimmt und dich ein bisschen mehr in die Freiheit entlässt, als Fallout 3 es noch bereit war. Gerade bei der Fraktionenwahl und bei den unterschiedlichen Enden und die unterschiedlichen Spielstile und wie immersiv es noch, also dass es noch eskapistischer ist, weißt du, mit unterschiedlichen Munitionsarten so. Das ist wirklich so, okay, da merkt man, dass mit Obsidian halt so ein richtiger Hardcore-Rollenspiel-Schmiede da dran gesessen hat. Und deswegen ist New Vegas das offensichtlich beste Fallout-spielerisch. Das revolutionärste ist Teil 3. Und dabei würde ich es belassen. Also ich habe aber auch 1 und 2 nie gespielt. Ich gehöre nicht zu denen, die die ganz alten gespielt haben. Ich kenne mich nur am Rande damit aus, weil man sich hier und da, ja, wenn man hier und da ja mit dem Lore noch konfrontiert wird und auch wegen der Serie einiges nachschlagen musste.
Okay. Ja, was mir so aufgefallen oder noch im Gedächtnis geblieben ist, so cool die Welt auch ist und so gern ich die Spiele auch gespielt habe, eine große Schwäche für mich, aber das ist vielleicht auch so Bethesda-typisch, ist immer die Hauptstoryline. Also die Main-Quest ist immer nicht das, weswegen ich die Spiele spiele. Ich spiele die Spiele wegen des Settings, wegen der Welt, in die ich eintauche und auch wegen der ganzen Nebenquests. Insofern war ich dann so etwas, ich will nicht sagen überrascht, aber auch so ein bisschen so halb skeptisch. Okay, wie will man das jetzt in einer Serie umsetzen? In eine Serie braucht ja ein Hauptstory-Faden. Und ich glaube, das ist die beste Überleitung, dass wir jetzt dann auch mal über die Serie reden.
Ja? Ja, aber ich würde ganz gerne, jetzt habe ich gemerkt, wir alle drei haben es gespielt. Das heißt, viele von euch da draußen, die gerade zuhören, haben es wahrscheinlich noch gar nicht gespielt und höchstens ein bisschen die Serie geschaut und überlegen, ob sie sich die Serie angucken sollen. Ich finde, Wally hat es am besten bis jetzt erklärt, warum diese Spiele diese Sogwirkung haben. Aber der erste Punkt, den du gleich hattest, das ist ja dieser Eskapismus. Den muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr ergründen. Das ist diese Sogwirkung, die diese Spiele haben und die sich später dann auch ein bisschen auf die Serie überträgt. Mehr, als ich gedacht hätte im Laufe der Serie. Aber dieser Eskapismus, dieses man ist wirklich in einer anderen Welt. Ich meine, viele Spiele wollen das. Aber diese Fallout-Spiele von Bethesda und auch die Elder Scrolls-Spiele, die vom gleichen Hersteller sind, die sind halt so unglaublich gut darin, weil sie so eine Balance finden zwischen spielerischer Freiheit, ich kreiere mir einen Charakter, wie ich will, der kann heißen, wie er will, der kann aussehen, wie er will. Ich stelle mir sogar seine Stimme vor, weil bis auf Fallout 4 hörst du seine Stimme nie. Das heißt, wenn ich die unterschiedlichen Antwortoptionen habe, in meinem Kopfkino sagt er das so und so. Du kannst moralisch total verwerflich handeln. Du kannst ein Heiliger sein, der über die Ödnis wandert, über das Ödland. Du kannst der Han Solo-Charakter sein, irgendwo dazwischen. Du kannst alles sein, was du willst. Und diese Spiele sind Urlaub. das sind Spiele, die spiele ich meistens im Urlaub, wenn ich wirklich, okay, 2 Wochen lang bin ich nur von Pizza ernährt und ich laufe nur in Unterhose rum und spiele diese Bethesda-Games.
Dafür brauchst du keinen Urlaub, Marco.
Das Klischee des YouTubers. Ihr seht auch nicht, ob ich gerade eine Hose anhabe oder nicht. Aber das gehört halt so Fallout dazu. Es ist unglaublich eskapistisch. Und du hast es ja gerade gesagt, Fabian, die Story hängt da sogar ein bisschen hinten dran. Wobei ich den Spielen immer lassen muss, die haben so hervorragend erzählte Sidequests. Es ist nicht die Mainquest, es ist nicht immer die Haupthandlung. Da gebe ich dir, die Haupthandlung ist immer so, sie sollte so lostreten, so ein bisschen Mystery aufbauen, damit du so ein bisschen Lust hast, die Welt zu erkunden. Und dann lässt du dich von allem anderen in dieser Welt ablenken, bis du diese Mainquest endlich zu Ende führst. Das ist in jedem einzelnen dieser Spiele so. Und die Sidequests sind, erzählen die Geschichten mit den Charakteren, die in Erinnerung bleiben. Das, was Fabian, Wally ja auch gesagt hat, es gibt einfach Charaktere, die bleiben dir für immer in Erinnerung, weil du gerade eine unglaublich gut erzählte Geschichte erlebt hast, bei der du den Ausgang mitbestimmt hast. Diese Sidequests haben so unterschiedliche Ausgänge, je nachdem, wie du das bewerkstelligst. Und das macht die Faszination dieser Spiele aus. Und ich war echt gespannt, wie sie das in eine strikte Narrative reinpressen wollen, die eben keine spielerische Freiheit hat. Weil das war nicht die Stärke von Fallout. Und ich möchte auch noch behaupten, Fallout hat noch ein anderes Problem, sowas wie Skyrim oder so, ist halt Herr der Ringe-mäßig. Es baut eine eigene Welt auf, der Lore ist fix, da passieren auch lustige Dinge, aber es ist eine sehr strikte, ernstzunehmende Dark-Fantasy-Welt, wenn man so will. Und Fallout ist halt inspiriert von der Vorstellung aus den 50er-Jahren, wie die Zukunft aussehen könnte, dieses retrofuturistische. Und das nimmt es, um sich parodistisch die ganze Zeit über das kapitalistische Amerika jener Zeit lustig zu machen und die Angst vor den Kommunisten und die Angst vor dem nuklearen Ende, all das zusammengepresst und das trotzdem in eine eskapistische Welt. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil das ist ja nett für einen lustigen Clip, aber wie kann man sich in diese Welt verlieren? Fallout-Spiele schaffen das irgendwie und ich glaube, das war die größte Hürde, die die Serie nehmen musste, dass es eine Welt erschafft, die ich ernst nehmen kann und die trotzdem diesen Humor von Fallout weiterträgt.
Genau, ob sie das schafft, da wollen wir dann jetzt drüber reden, vielleicht noch mal kurz, worum geht's eigentlich? Also, über 200 Jahre nach einem Atomkrieg lebt Lucy mit einer kleinen Community in einem großen Atomschutzbunker, dem sogenannten Vault. Eines Tages ist sie jedoch gezwungen, ich bleib hier absichtlich schwammig, die Sicherheit des Bunkers zu verlassen und sich in die verstrahlte Weite des Ödlandes aufzumachen, um jemanden zu finden. Dabei trifft sie auf einen zombieartigen Kopfgeldjäger und auf Maximus, einen Knappen einer militärischen Ordensgruppe. Und das war dann auch gleich für mich das, woraus die Serie so ihre Spannung und ihre Faszination gezogen hat. So die etwas naive Lucy begegnet den Bewohnerinnen und Bewohnern der Postapokalypse, die natürlich einen ganz anderen ethischen Framework haben als sie selbst. Vielleicht mal ganz zu Beginn, was waren denn so eure Lieblingsanspielungen? Denn na klar, es ist eine Videospieladaption, dementsprechend gibt es ganz, ganz viele Referenzen. Weiß ich, Wally, hast du da eine Lieblingsanspielung?
Ist ein bisschen schwierig, mich festzunageln, weil ich finde die Fallout-Serie, und ich glaube, da werdet ihr mir wahrscheinlich nicht widersprechen, die strotzt ja nur so vor Anspielungen und Easter Eggs. Und es ist halt wirklich schön, dass du an jeder Ecke und an jedem Ende kannst du etwas entdecken, wo du dir denkst, ah, das habe ich eigentlich schon mal im Spiel gesehen. Vielleicht sogar benutzt oder gegessen oder irgendwo durch die Gegend geschossen, irgendwie sowas. Es ist wirklich prall gefüllt. Gleichzeitig weiß ich auch wirklich dran zu schätzen, dass es eigentlich nur sehr selten, beziehungsweise bis gar nicht so in-your-face-Fanservice ist. Mhm. Also es fühlt sich halt einfach organisch an. Es fühlt sich wie eine, ja, kohärente, stimmige Welt an, die du da erkundest an der Seite von Lucy, Maximus und dem Ghoul und so weiter. Und wie gesagt, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, mich festzunageln. Ich glaube, so mein Lieblingspunkt, ich möchte die Überraschung eigentlich nicht vorwegnehmen. Das heißt, ich halte mich jetzt da bewusst ein bisschen vage. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und jeder, der jetzt danach dann vielleicht die Serie sieht, auch. Wer jetzt zum Beispiel Fallout dann im Originalton anguckt, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, wie Matt Berry in der Serie auftritt und was für eine Rolle der spielt.
Oh ja, oh ja.
Wie gesagt, es ist auch kein großes Geheimnis. Ich meine, wer sich zum Beispiel den Trailer im Englischen anguckt oder auch auf IMDb guckt, weiß oder kann nachgucken, was gemeint ist. Ich würde euch aber empfehlen, lasst es lieber bleiben, sondern lasst euch einfach überraschen.
Alles klar, Marco, wie ist bei dir?
Oh, das mit den Easter Eggs ist echt so ein Ding, aber genau das, was Wally sagt, ich mag, dass die Easter Eggs nicht so in your face sind. Ich habe zum Beispiel, bis kurz vor dieser Podcast-Aufnahme habe ich die letzte Folge gerade gesehen. Ich bin noch ganz frisch und ganz euphorisch. Da gibt's in der vorletzten Folge oder so, siehst du ganz kurz mal eine Nuka-Cola-Flasche irgendwo im Sand. So. Das ist einfach nur so da. Und du als Spieleserienkenner guckst das an und denkst, ha, schön. Ne, obwohl das natürlich Nuka-Cola überall in der Serie da, hier und da zu sehen ist, aber immer not in your face. Anti-Madam Web. Madam Web hätten sie auf Brusthöhe die Kamera gehalten, 5 Minuten im Dialog. Und die Nuka-Cola ist aber nur so kurz zu sehen und das war's. Und es passt aber zur Welt, weil da, wo sie im Sand ist, liegt auch anderer Schrott im Sand. Das ist alles. Da liegt halt einfach Schrott. Das stört überhaupt nicht und ist natürlich total kohärent für eine Welt, dass sie eine eigene Cola-Marke hat, die auch wieder diesen Totschlag-Kapitalismus verkörpern soll. Ich erinnere mich immer noch, war das in New Vegas? Wo man, oder war das in Fallout 3, wo man diese Sonderedition von Nuka-Cola finden muss? Quantum hieß die, glaube ich, die leuchtet. Und irgendein Log-Detail hatte ich dann im Spiel gelesen, dass das dafür gesorgt hat, dass die Leute, wenn sie auf Toilette gegangen sind, dass auch ihr Urin gestrahlt hat. Das haben sie aber als Feature verkauft. Was ja offensichtlich zeigt, wie giftig dieser Scheiß ist. Ich liebe sowas. Okay, ich nehme jetzt ein Easter Egg, das mir gerade in den Sinn kommt, weil es gibt so viele. An einer Stelle muss ein Code geknackt werden. Und es ist genau wie im Spiel. Ja.
Stimmt. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist genau dieses eine Minispiel, was wir in jedem Fallout-Spiel rauf und runter gespielt haben. Das ist wirklich fantastisch.
Ich musste auch sehr lachen über ein Zitat. Und zwar sagt an einer Stelle eine Figur: Die goldene Regel des Ödlands, du wirst jedes Mal von einer Kleinigkeit abgelenkt. Und ich so, ja, genau, das ist die Fallout Experience. Du gehst in die Ödlande, um, keine Ahnung, irgendwas Wichtiges zu tun. Und dann stolperst du immer über irgendwelche interessanten Sachen und wirst permanent abgelenkt. Da habe ich mich sehr gefreut über diese Anspielung.
Mir fällt noch ein anderes Anspielung ein. Die würde ich eigentlich als Nummer 1 wählen, also als Erstgemeinte. Und zwar jedes Fallout-Spiel eröffnet mit der lieblichen Stimme von Ron Perlman und War never changes. Das ist quasi der Satz aus Fallout. Und die Serie hält sich so angenehm damit zurück, dass das in den Vordergrund zu stellen, bis zu einem gewissen Punkt. Und an dem Punkt ist es dramaturgisch ein absoluter Höhepunkt, dass auch an der Stelle sozusagen, und wie es gesagt wird und wie es vielleicht wiederholt wird, ist wahnsinnig gut.
Ja, vor allem, es ist verdient. Also, es wird ja darauf hin vorbereitet. Es ist ein richtiger Höhepunkt. Das ist einfach nicht nur, ja, man droppt es jetzt, weil es gehört halt zu Fallout dazu, sondern es hat einen narrativen Wert.
Also, jetzt haben wir schon, glaube ich, fast eine halbe Stunde gequatscht und noch nicht so wirklich über die Serie geredet. Aber das ist auch okay. Deswegen gehen wir jetzt doch mal dann direkt dahin, spoilerfrei, wie gesagt, zu Beginn noch. Ja, jetzt wollte ich mal fragen, haben es denn die Showrunnerin Geneva Robertson-Jarrett und der Showrunner Graham Wagner, haben sie denn geschafft, aus dem Ganzen auch eine gute Adaption zu machen? Denn ich glaube, wir sind uns da einig, es reicht nicht, links und rechts Referenzen zu verteilen. Das macht eine gute Adaption einfach nicht aus. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Ich weiß nicht, Wally, würdest du sagen, dass sie das tatsächlich geschafft haben, dass Fallout wirklich auch eine gute Adaption geworden ist?
Also ich als Fan bin wirklich mit dem Endprodukt, was die Fallout-Serie angeht, sehr zufrieden. Ich hatte von Anfang bis Ende meinen Spaß damit. Ich finde auch, dass die Geschichte bzw. das Universum sinnvoll und stimmig um neue Facetten erweitert wird, weil die Fallout-Serie, die zählt ja tatsächlich zum Kanon der Videospiele. Sie spielt ja auch am weitesten in der Timeline fortgeschritten. Nagelt mich jetzt nicht aufs Jahr fest, irgendwie 2200 irgendwas. Also es spielt halt nach sämtlichen Spielen. Und ja, wie gesagt, sie erweitert die das Universum, um weitere Facetten, um neue, ja, erzählerische Einwürfe und so weiter. Und aber auch wenn es einfach nur darum geht, eine Geschichte im Fallout-Universum mitzuerleben, finde ich, macht die Serie einen sehr, sehr guten Job. Und wir hatten sie auch vorhin schon angesprochen, so die Hauptstory der Spiele ist oft nicht unbedingt das Stärkste und eigentlich ist es auch immer so ein bisschen spannender, was abseits davon am Weg passiert. Und das ist mir irgendwie tatsächlich erst so fast schon rückblickend aufgefallen, dass die Serie das eigentlich genauso macht. So zum Beispiel Lucy und Maximus werden die ganze Zeit von ihrem Abenteuer abgelenkt oder müssen sich halt auf irgendwelche Sidequests begeben. Und ich habe mich dann selber dabei ertappt, ja, Moment mal, was ist jetzt eigentlich mit der eigentlichen Hauptstory und das, worum es denn geht, was die beiden denn erreichen wollen. Und dass mir das nicht so hundertprozentig beim Schauen aufgefallen ist, finde ich, spricht halt auch dafür, dass sie halt eben geschafft haben, spannende Geschichten und oder halt ein lebendiges Universum da in Szene zu setzen. Und ich mag halt auch daran, sie erzählt eine ernsthafte Geschichte mit emotionalen Motivationen. Die Leute wollen ja was erreichen, die machen das ja nicht nur zum Spaß. Gleichzeitig ist die Serie auch sehr, sehr witzig. Aber es sind halt nicht irgendwie so diese, ja, Schenkelklopfer oder Marvel-Warnliner, sondern der Humor ist dann teilweise richtig, richtig düster, schwarzhumorig und bös. Und was halt auch perfekt dazu passt, vor allem wenn man wie jemand wie ich, der New Vegas sehr, sehr gerne mag, dass er auch extrem schwarzhumorig und zynisch unterwegs ist, ist es halt auch perfekt für jemanden wie mich natürlich. ja, genau. Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Vielleicht einen Punkt, den ich aber so ein bisschen ankreiden würde, was aber auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Erwartungshaltung zu tun hat, auch jetzt natürlich ohne zu spoilern. Ich finde, dass das Ende einen Ticken zu offen und unbefriedigend beziehungsweise halt nicht genügend Antworten liefert. Also es ist schon, es baut schon sehr stark darauf auf, oder du brauchst eigentlich eine zweite Staffel,
ja,
weil die Geschichte ist halt nicht hundertprozentig abgeschlossen und es geht offensichtlich weiter.
Ja, sie arbeiten, glaube ich, auch schon an einer zweiten Staffel. Sie ist zwar noch nicht, hat noch kein grünes Licht bekommen, aber also Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Ich wollte noch sagen, die Serie ist keine 1-zu-1-Adaption eines Spiels. Also genau. Es gibt so einzelne Story-Elemente. Als Fan der Serie wird man sagen, ah, das haben sie sich da, haben sie sich da bedient, das kennt man daher. Aber an und für sich ist es was Eigenständiges. Und der Game Director von Bethesda, Todd Howard, hat ja auch vorgegeben, dass die Serie keinem der Enden der Spiele widersprechen darf. Deswegen spielt es eben später, spielt auch woanders. Und das finde ich auch, was mich auch wirklich überrascht hat oder was ich richtig toll fand, wie wenig Exposition-Dumping es gibt. Also wir werden ja hier in eine völlig fremde Welt geworfen. Also durch Lucy. Lucy ist so diejenige, die auch diese neue Welt, durch deren Augen wir diese neue Welt eben erfahren. So dieses typische Fish out of water Experience. Aber trotzdem, ich meine, zum Beispiel, es wurde, glaube ich, in der ganzen Serie nicht wirklich erklärt, was zum Beispiel die Währung ist. Also wir wissen, dass mit Bottle Caps, also Kronkorken, bezahlt wird. Man sieht es ab und zu an den Schildern im Hintergrund hier, die Waffe kostet 100 Caps. Und es wird dann später in der Serie einmal gezeigt. Aber ansonsten wird es jetzt nicht irgendwie ausgesprochen oder der Figur erklärt, was ich richtig gut fand, weil wir haben hier im Podcast ja auch schon über ein anderes Beispiel geredet, zum Beispiel Avatar, ist jetzt keine Videospieladaption, aber da bestehen die Dialoge eigentlich hauptsächlich aus Exposition Dump und sowas mag ich gar nicht. Ja. Insofern war ich hier wirklich positiv überrascht.
Aber das ist ein super Beispiel mit Avatar, weil Avatar ist keine Videospieladaption, aber es ist halt eine Serienadaption, also eine Zeichentrickserienadaption. Und statt wie die Zeichentrickserie alles so ganz langsam über die erste Staffel hinweg nach und nach die Welt zu erklären, denken sie, es ist geiler, in zwei Folgen, in jedem Dialog, in jedem Exposition-Dump alles zu erklären, anstatt dir einfach eine Serie zu zeigen. Ist ganz schlimm. Es gab einen Moment in Fallout, da denkt man, oh, jetzt kommt der Exposition-Dump. Jetzt fragt Lucy, ja, was ist denn die letzten 200 Jahre passiert? Und dann setzt er auch schon an und, nö, erklär dir das doch jetzt nicht. Die Serie ist einfach viel cleverer als das. Sie löst das erzählerisch. Sie hat mich an vielen Momenten, auch weil sie eine Mystery-Serie ist, weil sie Mystery-Elemente hat, an Lost erinnert. weil die meisten Folgen, ich bin mir nicht sicher, ob alle, gerade wenn es um die Figur von dem Ghoul geht, hast du eine Parallelhandlung zu der Folge. Und die Parallelhandlung erklärt dir einiges, wie die Figuren in der Gegenwart handeln, also genau wie bei Lost, dass diese Flashbacks immer die Figuren ein bisschen ergründen, aber zum anderen erklären sie dir mehr die Welt, ohne dass man es dumpen muss. Also ich fand das ganz großartig, diesen leichten Lost-Aspekt. Und anders jetzt als Wally finde ich, dass diese Haupthandlung, die die Serie hat, dass die mit der Zeit immer mehr anzieht. Also ich war richtig gefangen. Ich fand so die ersten zwei Folgen gut, aber haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und als ich merke, dass die Mystery mich immer mehr interessiert. Und ich fand es zu einem gewissen Grad äußerst befriedigend, wie alles erklärt wird und dass es Sinn ergibt. Das ist so ein bisschen wie in Lost, ne? Am Ende streiten sich alle, ob das gut erklärt ist oder nicht, ob das mit dem Korken jetzt eine geile Idee war oder nicht. Aber selbst sowas Bescheuertes wie Eisbären auf einer tropischen Insel wird halt irgendwann erklärt. Solche Sachen erklärt ja Lost. Und das machen die hier aber auch. Sachen, wo du denkst, dafür kannst du jetzt keine logische Erklärung geben, außer sie ist irgendwie außerweltlich. Nee, es gibt eine logische Erklärung dafür. Und ein paar Sachen sind noch offen gelassen. Und ja, Wally hat recht, das muss man bei der Serie wirklich vorausschicken, auch im spoilerfreien Part dieses Podcasts. Diese Serie ist auf eine zweite Staffel ausgelegt. Das kannst du so nicht stehen lassen. Und wie Fabian gesagt hat, das sieht auch so aus, zum Zeitpunkt der Aufnahme, als würde eine zweite kommen. Die Gerüchte sind schon überall da. Die haben sogar den Release-Termin der ersten Staffel noch mal ein bisschen vorverlegt. Die kennen ja schon die Early Reviews, die noch nicht online sein dürfen. Wir nehmen das jetzt auf, bevor das Embargo fällt, und strahlen es aus, sobald das Embargo fällt. Aber ich glaube, die Stimmung bei der Serie ist richtig gut. Die ist mal wieder so eine Prime-Serie, in die zwar viel Geld geflossen ist, aber die durchweg, glaube ich, gute Kritiken kriegen wird und bei der Community super ankommt. Etwas, was sie jetzt bei der Herr-der-Ringe-Serie jetzt vielleicht nicht so gut hingekriegt haben, Community und Reviewer abzuholen mit einer super, super, super teuren Serie. Und das hier ist das Gegenteil davon. Und deswegen ist das schon Prestige für Amazon, selbst wenn es nicht genug Leute gucken sollten. Und deswegen werden sie, glaube ich, eine zweite Staffel bestellen. Und ich wäre der Erste, der sofort auf den ersten Screener springt und das weiter anschaut, weil ich bin so richtig drin in dieser Mystery. Ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Vielleicht hat mir das auch ein bisschen im Leben gefehlt, muss ich zugeben, weil ich schon ein großer Lost-Fan, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. Aber ich habe so in den letzten Jahren wenig Mystery-Kram geschaut. Ich habe Silo zum Beispiel oder Silo habe ich immer noch ausgelassen auf Apple TV, obwohl ich weiß, wie gut es ist. Das ist auf der Watchlist. Irgendwann gucke ich's. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Hunger danach. Und das hat mir gerade Fallout gegeben.
Weil du auch noch so diesen Mystery-Aspekt angesprochen hast. Das finde ich ja auch das Schöne. Ich meine, ich glaube, wir können ja von uns gerade behaupten, dass wir uns definitiv mit Fallout auskennen und auch wissen, wie die Welt funktioniert und was halt zum Beispiel hinter bestimmten Ideen oder Mechaniken steckt. Aber selbst ich als jemand, der wirklich die Spiele rauf und runter gespielt hat, ich war immer noch am Haken, weil ich halt auch nicht wusste, wohin die Serie in bestimmten Aspekten gehen möchte. Oder was hinter, ich versuche es jetzt auch spoilerfrei zu behandeln, was halt hinter bestimmten Institutionen oder Einrichtungen oder Ideen wirklich steckt. Also da war ich halt wirklich noch mal beeindruckt, dass halt selbst mir als Fan noch mal was Neues erzählt wird.
Es gibt eine schöne Metapher dafür, wie die Serie mit diesen Erwartungshaltungen spielt. Und zwar, sie ist unglaublich brutal an vielen Stellen. Man wird zwar schon von Anfang an darauf vorbereitet bei dieser Serie, das ist überhaupt kein, du brauchst auch nur einen Trailer gucken, du weißt, okay, das ist eine R-Rated-Serie, also R-Rated ist ja fürs Kino, deswegen nicht R-Rating, aber die ist ab 18 quasi, die ist brutal. Aber sie hinter diesem kindlichen Look, gerade bei den Vault-Bewohnern mit den bunten Farben und so, und die sind ja auch alle in diesem Fallout-Look, selbst die Raider sehen mehr aus wie Mad Max aus den 80ern und nicht Mad Max in der Fury Road oder so. Alles ist noch zwar dreckig, aber nicht so dreckig. Und die Ghoule sind nicht so verfallen, wie man manchmal denkt. Und manchmal dann doch. Du hast Momente, die unglaublich brutal sind. Ich sag mal, die Fingermoment. Da bin ich wirklich so, was zum Teufel? Das machen die? Ja, und ich hab nicht nur wegen der Brutalität, sondern auch wegen den Auswirkungen auf so eine Serie. Dann müsste man ja das immer kaschieren und bla. Und das ist auch so aufwendig. Und die Serie findet auch eine Lösung dafür. Aber du hast immer wieder diese Momente, wo du denkst so, das machen die gerade? Das ist die Lösung? Ich dachte, das hier ist der MacGuffin. Und der MacGuffin ist jetzt ein Kopf kürzer? So, was zum Teufel? Was für coole Ideen? So, die hat mich immer wieder überrascht und da merkt man auch so ein bisschen den Westworld-Einfluss, auch wenn Liza Joy und Jonathan Nolan, die miteinander verheiratet sind und auch Westworld gemacht haben, oder Jonathan Nolan hat halt mit Christopher und seinem Bruder Christopher Nolan so Sachen gemacht wie The Dark Knight und Interstellar. Man merkt diesen Westworld-Einfluss, es fühlt sich an vielen Stellen sehr westworldig an, aber sie sind ja nicht die Showrunner gewesen. Sie sind nur die Executive Producer, die Heads dahinter, aber der eigentliche Executive Producer, die eigentlichen Showrunner sind Geneva Robertson Dwarrett. Ich habe den Namen noch niemals
gehört. Ungefähr so, ja.
Die hat vorher halt Tomb Raider gemacht, den letzten. Und das ist ja, also als Spielumsetzung jetzt nicht die allerbeste geworden. Und Captain Marvel, den ersten Film also. Und wie heißt der andere?
Graham Wagner.
Hat Silicon Valley aber gemacht. Und das ist ja eine Kultserie, die ich jetzt leider noch gar nicht gesehen habe, aber die jetzt mal wieder höher in meiner Watchliste gerückt ist durch Fallout. Ich finde, die selbst da waren die Vorzeichen nicht so da, dass mich das nochmal so westworldig catcht. Aber das hat's gemacht. Genau wie bei Westworld, wenn die Mystery immer weiter aufgebaut wird, bin ich ja einfach, ich bin in dieser Welt drin und ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich bin so kurz davor, wieder Fallout zu spielen. Ich glaube, das wäre das perfekte Spiel, um es wieder auf die Switch zu. Gibt's auf der Switch auch die Fallout-Spiele?
Boah, das wäre so schön. Stell dir vor, die alten Fallouts auf der Switch zum Unterwegs.
New Vegas auf der Switch würde ich so feiern. Ja. Gibt's das?
Leider nicht.
Skyrim auf der Switch war nämlich echt gut.
Mhm.
Egal, so, ich bin total süchtig wieder nach Fallout.
Ja, also man merkt schon, dass es keine günstige Serie war. Ich habe jetzt im Internet eine unqualifizierte Zahl gefunden. So angeblich hat das Ganze 153 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Und also teilweise siehst du es wirklich am Set-Design oder auch zum Beispiel an den Power-Rüstungen, also dieses Exoskelett, was die Brotherhood of Steel trägt. Also entweder ist das alles echt oder es sind praktische Effekte oder es ist das beste CGI, was ich jemals gesehen habe.
Hast du nicht
Behind the Scenes gesehen? Ich hatte nachgelesen. Es war eine Mischung aus echten, handgemachten Rüstungen und eine Mischung aus CGI, wo sie natürlich dann noch nachgebessert haben.
Ja, hier und da nachgebessert, gerade mit den Seilen, auch wenn die springen und so. Mhm. Es gibt ein paar Momente, da sieht man, dass es ganz krass CGI ist. Also wenn das zum Beispiel so umgeworfen wird, weil dieses Gefühl für Gewicht stimmt ja oft in CGI nicht. Wenn etwas komplett ohne Motion Capture gemacht wurde und es fällt halt um, dann fühlt es sich, aus irgendeinem Grund sehen wir, dass es nicht richtig ist. Weil es ist sehr schwer, Gravitation richtig darzustellen. Und dann hast du oft so ein Gefühl. Manche Momente hast du gerade dieser Kampf mit dem Feral Bear, ohne zu viel zu verraten. Da waren ein paar Sachen nicht so echt. Aber im Behind the Scenes sieht man, dass sie halt echte, so richtige Plastikkostüme waren das halt. Wenn du genau hinschaust, siehst du eigentlich manchmal, dass es zu leicht ist, sich in diesen Dingern zu bewegen. Und es wirkt schwer nur durch die Geräuschkulisse, weil die Sounddesigner da halt diese schweren Metallgeräusche oder so reingemacht haben. Wenn du genau hinschaust, hier und da bei der einen Bewegung, sieht man eigentlich, dass es wie bei einem aufwendigen Mech-Cosplay genau das gleiche Prinzip ist.
Ich war ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht und da habe ich wahrscheinlich auch die Serie ein bisschen vorschnell verurteilt, weil wisst ihr, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, okay, man hat jetzt in der ersten Folge die Power-Rüstung und da wird die aus allen Vollen geschöpft und danach steht die in der Ecke, die Batterie fehlt oder sowas und du kriegst die erst im Finale wieder. Aber nee, das ist ja wirklich präsent durch die ganze erste Staffel hindurch. Und ich finde, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ich glaube, sie könnten theoretisch schon so ein bisschen dadurch gespart haben, dass ja auch ein paar Handlungsstränge zum Beispiel in der Vergangenheit oder halt primär in den Vaults stattfinden. Also ist dann natürlich wahrscheinlich schon im direkten Vergleich günstiger, als ein riesiges Ödland in Szene zu setzen. Und da war ich halt auch so positiv überrascht von, obwohl das an den potenziell langweiligeren Orten spielt, waren die Geschichten oder die Handlungsstränge dort immer noch verdammt spannend. Also wie wir halt vorhin schon gemeint haben, gerade dieser Mystery-Aspekt, der kommt ja bei den Vaults und oder halt eben in den Vergangenheitsabschnitten sehr stark zum Tragen. Ja. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ja gut, ich muss jetzt nicht unbedingt noch den Bruder, der in der Vault zurückbleibt, dabei begleiten, wie er versucht, irgendwas rauszufinden, was ich ja aus den Spielen schon weiß. Aber doch.
Doch.
Das war ein geiler Abschnitt.
Ich will wissen, wie das da weitergeht. Ich wollte zwei Staffeln. Mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, ich glaube auch tatsächlich durch die Werbekampagne der Serie, es gab einen Trailer, den haben sie genannt The Ghoul, Lucy and The Brotherhood of Steel oder so. The Brother of Steel oder irgendwie sowas. Maximus, vielleicht auch das. Aber das war absichtlich wie ein Western aufgezogen. Es war aufgezogen wie The Good, The Bad and The Ugly. The Ghoul, Bad and The Ugly oder was auch immer. Und du hast halt diese drei Haupthandlungsstränge. Du hast auch noch den Bruder, das kommt noch dazu, das stimmt. Aber das sind so die drei Hauptfiguren, würde ich sagen, an denen du dich entlanghangelst. Und die verkörpern ja total unterschiedliche moralische Vorstellungen. Und sie verkörpern komplett unterschiedliche Spielstile und Origins.
Ja, absolut.
Das sind unsere Rollenspiel-Alter-Egos.
Ja.
Es gibt halt die, ich war nie einer der Fallout-Spieler, die diese Power-Rüstung-Fantasien nachgegangen sind. Ich fand das in Fallout 4 ganz witzig, eine eigene Werkstatt zu haben, wo man die Power-Rüstung hängen hat, sieht schön aus als Deko. Bin mal ein bisschen drum rumgelaufen, aber ich bin immer ein Schleicher in diesen Spielen. Ich kann nicht in diesem Ding da rumlaufen.
Ich auch, ja.
Das nervt mich total. Aber es gibt halt Leute, die lieben halt diese Power-Rüstungs-Fantasie dieser Spiele. Und genau das bedient ja die Handlung, diese Fantasie, ne, wie geil so eine Power-Rüstung ist. Und das verpacken sie in was Game of Thrones-iges mit diesem Knight and Squire-System und so, bei der Brotherhood of Steel. Wirkt auch in den Momenten immer sehr Game of Thrones-ig übrigens. Auch mit der Obrigkeit, mit dem Glauben und so. Das ist so eine eigene Nische, die sie da bedienen. Dann hast du natürlich den Fish-Out-of-Water-Charakter mit Lucy, die halt auch das, die typische Spielfigur in den meisten Fallout-Spielen, die Figur, die aus dem Vault entsteigt und nach lernen muss, ich muss mich hier dieser Umgebung anpassen, aber ich will ja meine moralischen Prinzipien nicht komplett wegstoßen, nur wegen dieser Welt. Sie äußerlich, es gibt einen Moment, da kommt sie fast als Raider wieder so raus, sieht also wirklich so diese Raider-Klamotten an, aber unter diesem Vault-Kostüm, du kannst im Spiel auch so aussehen, aber sie ist moralisch immer noch auf der richtigen Seite. Und dann hast du natürlich den Ghoul, der diesen Outlaw-Charakter verkörpert, den ich auch New Vegas so gespielt habe im Prinzip. Nicht ganz so Cowboy-mäßig wie er, aber da war ich auch der Revolver-Guy. Also ich konnte total dazu relaten, wie diese drei Figuren eben diese drei, also mindestens drei Spielstile in sich vereinen und um diese unterschiedlichen Moralvorstellungen, wie man durch diese Welt geht und wie die halt aber auch aufeinander clashen. Also an solchen Stellen wirkt es dann auch ein bisschen fanfilmig. Das ist das, was ich vielleicht der Serie ein bisschen ankreiden würde. Es wirkt hier und da ein bisschen wie ein Fanfilm und nicht wie HBO. Es wirkt überhaupt nicht wie HBO, auch wenn es diese Westworld-Vibes hat. Aber es wirkt nie ganz so, aber das ist so erfrischend daran. Ich fühle mich da als Spieler total abgeholt. Und weil es halt auch in dieses Universum passt, ist es für mich wirklich eine der besten Spieladaptionen, die ich hier gesehen habe.
Okay, krass.
Also, du hast ja auch am Anfang gesagt, warum ist nicht Last of Us? Ich finde die Last of Us-Serie gut, aber ich liebe die Spiele. Last of Us 1 und 2 sind zwei der besten Singleplayer-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Gerade wenn es um die Geschichte geht oder wie die Geschichte erzählt wird. Und die Serie erzählt das halt nach, aber nicht ganz so gut. Die kommen da nicht ran. Die kratzen dran und haben auch eigene Elemente. Und die Serie ist immer toll, wenn sie was Eigenes erzählt, wie die legendäre dritte Folge von The Last of Us. Ne, mit Frank und Bill, glaube ich. Das ist genial. Aber das ist eben nicht wie im Spiel. Und das ist ja das Gute daran. Aber in dem Moment, wo es immer dasselbe erzählt wie im Spiel, ist das Spiel immer besser.
Ja, vor allem jetzt, wo du es gerade sagst, Marco. Ich meine, wir haben gerade mit Arcane, Cyberpunk Edgerunners und Fallout haben wir drei Serien aufgezählt, die nicht nur die Spiele nacherzählen.
Ja. Das ist eine große Kunst, weil Spiele sind schon ein visuelles Medium. Das ist eh schon schwer, damit zu konkurrieren. Also, wenn es ein cineastisches Spiel ist. Bei Mario geht's ja noch einigermaßen, weil Mario nicht so super cineastisch ist. Und dann hast du halt diese Animationsfilm-Adaption, die wirklich Spaß machen kann. Die so sehr viel Guilty Pleasure und Easter Eggs sind und sehr sich überhaupt nicht ernst nimmt. Aber dann holst du es halt über das Cineastische ab, weil das haben die Spiele so nicht. So. Und aber ein cineastisches Spiel wie Last of Us, dann noch mal eine Serie zu fassen, das kann nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren, wenn es das selber erzählt. Immer den Faden, wo es das verlässt, ist es besser. Und Fallout verlässt das halt komplett. Aber gleichzeitig ist diese Haupthandlung, gerade der Anfang, ich schwör bei Gott, das könnte 1:1 Fallout 6 sein. Wenn jetzt Fallout 6 rauskäme, es hätte doch genau die Handlung erzählt, es müssen sich halt neue ausdenken, wenn es kommt. So, das ist halt, das fand ich wirklich. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht der Emmy-würdig, dass man sagt, oh, die Handlung von Fallout aus dem Spiel Sie haben eine würdige eigene Geschichte dazu gefunden, weil das ist nicht die große Stärke der Fallout-Spiele, das haben wir ja schon festgehalten. Aber das hat mir so viel Freude bereitet, dass sie diesen Mittelweg gefunden haben zwischen, wie erzählt eine geradlinige Serie, aber es wird sich trotzdem so anfühlen wie die Spiele. So, also ich glaube auch, dass es umgekehrt super funktionieren wird. Leute, die Fallout-Serie zuerst sehen, dass die jetzt anfangen, die Spiele zu spielen.
Ich würde sagen, lass uns noch mal ganz kurz in den Spoiler-Part reingehen. Denn über einige Sachen würde ich gerne noch reden. Das geht im spoilerfreien Bereich nicht so gut. Aber generell können wir, glaube ich, sagen, die Serie ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Egal, ob ihr jetzt Fallout als Videospielreihe kennt oder nicht. Es macht Spaß, es anzugucken. Die Figuren sind toll. Es ist nicht ganz auf dem Niveau, wie man jetzt sagen würde, okay, Jonathan Nolan, Liza Joy. Es ist nicht ganz auf dem Westworld-Niveau, aber es ist trotzdem immer noch richtig gut. Und dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Part. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, dann seid ihr jetzt gewarnt, hier kann es zu Spoilern kommen. Denn ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ihr die Serie so gut findet, denn ich mag die Serie auch, aber sie ist nicht ganz, also sie ist gut, aber nicht sehr gut. Sie ist eben nicht ganz oben auf einem Niveau mit Westworld. Ich habe jetzt die Serie erst gestern zu Ende geguckt, deswegen ist so dieser Prozess bei mir noch nicht so ganz abgeschlossen. Vielleicht könnt ihr mir ja so ein bisschen helfen, warum ich so empfinde. Und vielleicht können wir mal drüber reden, warum ist das so? Also ich finde, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, dass sie die Serie so eben dass sie da diesen MacGuffin nachjagen und dann später in dieses Mysterium eintauchen. Und für mich war das so ab Folge 6 oder so, kippt die Serie so ein bisschen und es wird wieder mehr, also der Fokus liegt stärker auf dem Mysterium. Mhm. Und ich glaube, für mich, es wird dich jetzt überraschen, Marco, aber für mich war das eher der schwächere Teil der Serie. Tatsächlich, weil das Mysterium. Ja.
Das war der Edge und also ich saß wirklich so am Rand meines Sitzes. Okay, wie geht's weiter? Ich war da total angefixt, so wirklich so Lost-mäßig. Wenn du mit Westworld vergleichst, meinst du jetzt Westworld erste Staffel oder meinst du Westworld gesamt?
Ja. Erste
das
Staffel,
ist die gute Frage.
Ich meine schon die erste Staffel.
Jetzt machst du es dir aber leicht. Sorry. aber ich meine, ich habe es jetzt auch die ganze Zeit mit Westworld verglichen, weil das hat die Westworld-Vibes. Gerade der Ghoul. Also der Ghoul ist ja quasi, ja, Walton Goggins spielt einen zweiten Ed Harris.
Stimmt, jetzt wo du
sagst. Hast du halt schon, eher weil sie beide The Bat spielen. Die spielen ja beide Angel Eyes, also Lee Van Cleef. Das siehst du auch ganz besonders an der einen Szene. Was waren das? Ich glaube, das Opening von der 7. Folge. Das ist 1:1 geklaut aus The Good, The Bad and The Ugly. Die Vorstellung von The Bad, dass der bei der Familie zu Hause ist.
Die 7. Folge,
nur weil The Ghoul halt nicht komplett bad ist, bringt er nicht alle um, sondern nur den Jungen, der ihn umbringen will. Wir sind im Spoiler-Part, deswegen kann ich alles sagen. Ja. Ich habe ja auch immer den Vergleich mit Westworld im Hinterkopf, auch weil sich viele Momente wirklich genauso anfühlen. Aber für mich ist diese Serie so viel verspielter, dass ich sie nicht am Westworld messen wollen würde, weil der dramatische Impact, den so die erste Staffel Westworld hat, das ist halt high Television. Also da gibt's ja ganz wenig bessere erste Staffeln in der Seriengeschichte als Westworld wahrscheinlich. Also wirklich, oder? Ich meine, auch gerade die allergeilsten Serien sind ja besser geworden nach der ersten Staffel, weil sich die Charaktere gefunden haben, weil sich die Writer gefunden haben. Und Westworld ist so ein Gegenbeispiel, wo die erste Staffel so unglaublichen Highpoint hat und danach ging es ja nur runter. Also ich habe auch gar nicht groß weitergeschaut, weil mir alle sagen, wie kacke es ist. Und ich will mir das nicht vermasseln, weißt du? Ich will mir so Westworld Staffel 1 wirklich so im Herzen behalten. Deswegen habe ich das nie wirklich gemacht. Und ich finde den Vergleich dann fast schon unfair für Fallout. Ich find's wirklich fantastisch. Also es macht mir als Fan der Spiele so viel Spaß. Ich habe wenig aus. Eine Sache, die mich wirklich nervt, ist diese Plot-Convenience. Unglaubliche Zufälle. Wie kann das sein, dass in der weiten Ödnis sich die ganze Zeit dieselben Figuren, aber wirklich dieselben Figuren, vom Hühnerficker bis zum, keine Ahnung, bis zum Squire, immer dieselben Leute über den Weg laufen, in den richtigen Moment, da, wo es die Handlung gerade braucht. Ja. Selbst das Allerbescheuerste war ja wirklich, wo der Ritter, Titus, abgesetzt werden will, um jagen zu gehen. Er will auf irgendwas schießen. So, was schon ein total bescheuerter Grund ist, überhaupt zu landen und ja, die Handlung so fortzuführen. Aber dass der dann auch an der Höhle vorbeiläuft, wo die anderen gesessen haben und dann auch noch in dem Moment auch noch Titus so, Maximus so schaut, Ah, oh, die waren hier. Da sind die Hinweise. Ja. So, what the fuck? Da kommt ja ein Zufall nach dem anderen, überhaupt dahin zu, also überhaupt in der Wildnis abgesetzt zu werden, überhaupt an diese Höhle zu kommen, dass Maximus überhaupt das sieht. Das sind alles so dumme Zufälle. Aber irgendwann hatte ich einen Punkt in der Serie, wo ich dachte, aber ist es nicht in den Fallout-Spielen auch so? Ist es nicht so, dass ich in dieser riesigen Open World irgendwo hinter einem Stein gucke und da ist der NPC, den ich vorhin noch in New Vegas begegnet bin? Und das ist einfach der dümmste Zufall ever. Und es turns out, das ist alles Teil einer riesigen Questline. So, ich finde, die Serie überstrapaziert das, dass man immer so Augenrollmomente, es gab auch so Momente, wo der Ghoul halt einfach zu cool ist. Ich mag einen coolen Ghoul, aber der war zu cool. Also, wie der da teilweise ein ganzes Squad auseinander nimmt und weil die auch alle einfach zu spät anfangen zu schießen. Ich denk so, wenn nur ein einziger ein bisschen trigger-happy gewesen wäre, hätte die Handlung nicht funktioniert. Dann wäre das ja schon vorbei gewesen. Aber nee, ist halt nicht so, weil Plot Convenience. Also das würde ich der Serie anlasten. Aber das hindert sie für mich nur daran, irgendwo noch weiter oben zu sein, glaube ich.
Ja, du merkst halt dann schon einfach, klar, das sind deine drei Hauptfiguren. Und wie bei deinem Spielercharakter schaffst du da vielleicht sogar die unmöglichsten Widerstände zu überwinden und so weiter. Aber wie du schon sagst, ja, gerade am Anfang ist es halt so ein bisschen. Ja, die Leute laufen sich sehr zufällig immer wieder über den Weg oder kommen halt auch irgendwie an den exakt gleichen Orten raus oder da halt auch wieder zurück. Und ich glaube, wenn ich vielleicht noch etwas ein bisschen ankreiden müsste, fairerweise ist ja auch, wie wir schon drüber geredet haben, so diese Hauptstory erstmal nur eine große MacGuffin-Jagd. Und ich meine, es passt halt zweckmäßig dazu. Es ist simpel, aber funktioniert halt auch in dem Kontext. Und deswegen konnte ich das, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, bisschen verschmerzen eher.
Okay, vielleicht ein großer Kritikpunkt oder etwas größerer Kritikpunkt ist, glaube ich, aber auch das Ende. Weiß ich nicht, wie hat euch denn das Ende gefallen? Also wir haben ja am Ende, dann werden so alles wird aufgeklärt. Der große böse Plan fliegt auf. Lucy findet endlich ihren Vater und lernt dann aber das große Geheimnis hinter ihrem Vater kennen. Und wir haben eine große Endschlacht, die Brotherhood of Steel gegen die mir nicht namentlich bekannte Fraktion von der Mutter der Flammen. Ich weiß nicht, wird das eigentlich gesagt, wie die heißt?
Das ist die New Californian Republic tatsächlich. Die spielt in New Vegas eine sehr, sehr große Rolle, beziehungsweise kann man sich denen auch anschließen, beziehungsweise die zum Sieg führen oder sie halt auch komplett platt machen. Und das ist im Endeffekt sowas, ja, so eine Pseudoregierung, die sich halt auch sehr stark an dem US-amerikanischen Politiksystem orientiert, also hat zum Beispiel auch einen Präsidenten und so weiter. Und das war für mich auch so ein bisschen eine kleine Überraschung, dass ja im Endeffekt sie tatsächlich zu der NCR gehört. Und das hat mir dann auch ganz gut gefallen, weil halt die NCR und die Stellerne Bruderschaft, die verstehen sich nicht besonders gut. Genauso wie halt zum Beispiel die Enklave, die ja nur eher angeteased wird und in Fallout 3 eine recht große Rolle spielt. Wie gesagt, ich hatte einfach so ein bisschen mein persönliches Problem mit dem Ende, weil einerseits kam es mir in den letzten zwei Folgen schon relativ auf diesen Höhepunkt hingehetzt vor. Und andererseits sind mir halt dann auch einfach ein paar zu viele Fragen offen geblieben. Muss aber auch dazu sagen, meinte ich ja vorher schon, dass das wahrscheinlich so ein bisschen mit meiner persönlichen Erwartungshaltung zu tun hatte. Ich durfte ja zum Beispiel Graham Wagner und beziehungsweise die Drehbuchautoren und Showrunner interviewen und natürlich habe ich sie dabei auch auf eine zweite Staffel angesprochen und ob sie dann dafür Ideen und so weiter haben. Und da haben sie mir zumindest schon so eher zu verstehen gegeben, ja, wenn es klappt, super gerne, aber erstmal soll halt auch die erste Staffel für sich stehen.
Und das tut's. Aber was sollen die auch sagen?
Ja, fair. Ich dürfte
keinen Spoiler, worauf das hinaus. Das ist immer die Krux, wenn du sowas bei einem Interview fragst.
Ja.
Können wir mal ein paar dieser Fragen verhandeln? Also was mich zum Beispiel umtreibt, ist, wieso ist Moldava in dieser Zukunft? Das kann ja nur auch durch Cryo sein. Aber das würde bedeuten, dass Vortex sie eingefroren hat? Ist sie jetzt eine der Personen gewesen? Sie hat ja mit denen gearbeitet, aber da müsste sie ja so hoch gearbeitet haben, obwohl sie diesen kleinen Ring an Anführungsstrichen Kommunisten geführt hat. dass sie da trotzdem mit aufgenommen wurde. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich gerade habe.
Also meine Interpretation wäre gewesen, weil darüber habe ich mir auch so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Und da muss ich, glaube ich, kurz ein bisschen ausholen, weil im Endeffekt Lucy kommt ja aus der Vault 33. Mhm. Vault 33 ist mit zwei anderen Vaults verbunden, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist für Vaults an sich. Und das sind dann eben die Vaults 31 und 32. Mhm. Und während halt 32 und 33 so vor sich hin arbeiten, weiß man eigentlich nicht so wirklich, was es mit Vault 31 auf sich hat. Und da ist ja dann der große Twist, dass Vault-Tec dort ihre ganz hohen Tiere oder beziehungsweise die halt auch ihrer Partnerfirmen eingefroren hat, um die dann als Overseer der jeweiligen Vaults einzusetzen, um halt ja die Gesellschaft weiter zu formen. Und meine Interpretation wäre jetzt gewesen, dass Moldava ja, die ja auch in der Vergangenheit Abschnitte von Walton Goggins mit vorkommt, was ja auch so ein kleiner Twist ist, dass die wahrscheinlich auch ein sehr hohes Tier einer dieser Firmen war und deswegen halt auch in diesen Kreis kam, wo sie dann mit eingefroren wurde. Und als sie halt dann irgendwann, ja, dann wahrscheinlich auch für den Zweck, eine Vault zu leiten, sie kam ja dann auch als, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil die erste Folge liegt bei mir schon länger zurück, als Overseerin von Vault 32 wieder zurückgekommen ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dann genau ab diesem Punkt ihr ja sozusagen Rachefeldzug stattgefunden hat.
Das ist eine gute Frage. Vault 32 habe ich gerade nicht kapiert.
Dass halt Moldava aufgetaut wurde als Overseerin von Vault 32 und dann halt dieser ganze Plot losgetreten wird, mit, dass die Raider Vault 33 überfallen, dass sie halt ins Ödland loszieht und halt ihre Fraktion und so weiter
aufbaut. Aber Vault 32 war doch schon ausradiert und sie hat ja schon Shady Sands gelebt. Das ist ja auch Jahre davor gewesen.
Ja, das, also timeline-mäßig kriege ich es nicht hundertprozentig hin.
Eben. Das ist so, da habe ich ein paar offene Fragen einfach. Und die werden ja nicht so leicht gelöst, weil Moldava ja nicht mehr da ist. Ja. Angedeutet wurde auch, dass sie mit Rose, also mit der Mutter von Lucy, eine Liebesbeziehung hatte. Das wird ja auch nur so angedeutet, weil ich es immer ganz schön finde, dass solche Sachen nicht Exposition-dumped werden. Wir haben das ja im spoilerfreien Part schon gesagt. Das wird nicht Exposition-dumped. Du siehst, dass sie ihre Hand hält, du siehst, dass sie als Ghoulia am Leben behalten hat. Offensichtlich gibt es dann emotionale Verbindungen zwischen den beiden. Und mehr muss man doch nicht erklären. Die sterben quasi Hand in Hand. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich hätte schon gerne eine richtige Erklärung dafür, warum Moldava in dieser Gegenwart ist.
Ja, wobei, das stimmt.
Dadurch, dass wir auch noch nicht diese Vergudisierung vom Ghoul gesehen haben, von, wie heißt der, Coop, gehe ich davon aus, dass wir noch viel mehr in der Vergangenheitshandlung in der zweiten Staffel sehen werden. Was auch schön ist, es ist wieder genau wie bei Lost. Ich will halt wissen, wie es in der Vergangenheit weitergeht. Ich will wissen, wie es in der Gegenwart weitergeht. Das ist halt, ich bin wirklich, ja, gespannt.
Was wünscht ihr euch denn für die zweite Staffel? Wally, du hast ja dir scheinbar schon mehr Gedanken gemacht, was möchtest du gerne jetzt sehen in einer Season 2?
Also hättest du mich gefragt, bevor ich die erste Staffel gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, ich hätte es sehr cool gefunden, wenn wir eine Anthology-Serie bekommen hätten. Also wenn wir zum Beispiel an einen komplett anderen Ort, zu einer komplett anderen Zeit, in eine ganz andere Ecke von Amerika und so weiter kommen und halt wieder neue Charaktere kennenlernen, die halt ihr eigenes Ödland-Abenteuer erleben. Das hätte ich davor sehr, sehr cool gefunden. Jetzt, wo ich halt weiß, naja, die Geschichte muss fortgesetzt werden, ich weiß gar nicht, ob ich mir so wirklich was wünsche, aber ich bin einfach sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Weil es gibt ja riesige Implikationen, wie es mit der Story weitergeht. Es sind halt so viele Fragen noch offen. Zum Beispiel Lucys Vater Hank, der flieht ja nach New Vegas. Und offensichtlich ist ja da sein Vorgesetzter oder der über ihn steht, wird ja impliziert dadurch, dass der sich in New Vegas aufhält. Und damit frage ich mich ja auch als Spieler, okay, was bedeutet das für den Kanon? Welches Ende von New Vegas ist damit Kanon? Und da gibt es ja halt auch ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel regiert jetzt mein Spielercharakter aus New Vegas über New Vegas? Ist Mr. House noch am Start? Ist die NCA oder die Legion in New Vegas am Start? Und wie gesagt, da könnten wir ein riesiges Fass aufmachen und über alle möglichen Möglichkeiten diskutieren. Aber es geht ja halt zum Beispiel auch darum, die Sterlerne Bruderschaft ist jetzt im Besitz von einer unendlichen Energiequelle. Und da ja auch, ich meine, die Stellerne Bruderschaft, denkst du dir, okay, das ist, sind eigentlich schon ziemlich coole Typen, das sind Ritter und die haben riesige Rüstungen. Aber wenn du so ein bisschen weiter drüber nachdenkst, naja, die horten Technologie, um alle anderen klein zu halten und gegebenenfalls auszulöschen, wenn das nicht in ihren Kram passt. Ich meine, wir sehen es im Finale, wie sie mit der NCA und einer Siedlung umgeht, wo Familien und Kinder leben. Ich meine, das wird ja alles in Grund und Boden gestampft. Und da halt auch wieder so die Implikation, naja, die Stellerne Bruderschaft war ja hart am Struggeln. Jetzt hat sie unendliche Energie. Was stellt sie damit an? Dann bin ich halt genauso gespannt, wie geht's mit der Enklave weiter? Spielt die eine größere Rolle in der zweiten Staffel? Oder auch vielleicht so ein bisschen was Triviales, jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Wie hat nochmal der Bruderschaftsknappe geheißen, der mit Maximus dann eine Weile unterwegs war?
Thaddeus,
ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich den Charakter irgendwann so herrlich und cool finde, weil ja, er am Anfang ein richtig unsympathisches kleines Wiesel ist. Und jetzt rennt er halt rum, verwandelt sich wahrscheinlich irgendwann in den Ghoul. Und da freue ich mich halt auch einfach auf das Wiedersehen mit Thaddeus in der zweiten Staffel.
Das war echt wie im Spiel, oder? Also, ey, komm, wenn das ein Google ist, oh ja, stimmt, hier hast du den Questgegenstand, ich gehe weiter. Es war wirklich genau wie in einem Spiel. Es ist unglaublich. Aber irgendwie hat dieser Serie in dem Moment keinen Abbruch getan. Ich bin bei allen Punkten, die du gesagt hast, bei dir. Vor allem, weil sie sich bei New Vegas ja jetzt wirklich auf ein Ende einigen müssen. Mhm. Oder es wirklich so mystifizieren, dass man ja nicht erwähnt, wie New Vegas vor 35 Jahren oder so,
ja.
Wie das dort gelaufen ist. Also bin ich auch gespannt. Aber überhaupt New Vegas hinzugehen, finde ich schon so cool. Mhm. Weil New Vegas ist halt auch das geilste Szenario gewesen von allen Fallout-Spielen. Das ist ein bisschen wie Army of the Dead in cool. Ja. So, also das, was Army of the Dead eigentlich gar nicht sein wollte. Wirklich dieses Las Vegas nochmal. Weil das ist ja nochmal der Höhepunkt des Kapitalismus, ja. des Hedonismus. Das dann zu dekonstruieren. Es gibt, okay, du willst, dir brennt was auf den Lippen.
Ja, mir ist nämlich noch ganz kurz was eingefallen, es tut mir leid. Und zwar nochmal, um auf Mr. House zurückzukommen. Mhm. Wir sehen ihn ja bereits in der ersten Staffel. In der Rückblende in diesem Kreis aus dieser ganz mächtigen hohen Konzerntiere ist ja Mr. House mit dabei. Ich weiß leider gerade nicht, wie sein Darsteller heißt. Aber damit lasse ich halt auch so ein bisschen, oder habe ich halt die Vermutung, dass der in der zweiten Staffel auch nochmal eine Rolle spielen könnte.
Ja, stimmt. Das könnte ein Punkt sein. Jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Oh nein, tut mir leid.
Sag du was, Fabian, bis es mir wieder einfällt.
Ah. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es dann jetzt mit der Serie weitergeht. Ich finde halt die Figuren cool. Möchte auch dann noch mehr in diese Welt eintauchen, denn wir haben ja tatsächlich noch gar nicht so viel von der Welt gesehen, von den ganzen Fraktionen oder so, die im Fallout-Universum beheimatet sind, haben wir jetzt eigentlich nur eine oder anderthalb so richtig kennengelernt. Ja gut, die Vault-Leute halt noch, aber da gibt's ja noch sehr viel mehr und auch sehr viel verrücktere Orte noch. Also das sah jetzt alles schon mehr oder weniger so nach Postapokalypse 0815 aus teilweise. Da wünsche ich mir noch mehr, dass sie sich da auch mehr trauen oder noch mehr erinnerungswürdigere Orte schaffen, von den Vaults jetzt mal abgesehen.
Ja, okay, ich habe eine große Kritik noch an der ersten Staffel und einen Wunsch für die zweite. Mehr Pip-Boy, mehr Fallout-Boy, so rum. Der Fallout-Boy ist überall zu sehen, das ist so herrlich, auch also im Pip-Boy, auf den Postern, überall, auch gerade mit dem Daumen, dass sie das nochmal, ich glaube, da gibt's sogar, von damals gab's noch so ein Lehrvideo, wo sie das erklärt haben, das mit dem Daumen und dem Atompilz mit der Größe. Da gibt's auch ein Fallout-Promo-Video quasi dazu, wo der kleine Fallout-Boy das zeigt, demonstriert. Ich habe das immer an Fallout geliebt. Also, dass alles mit diesem kleinen Fallout Boy erzählt werden kann. Und das hat mir hier gefehlt. Habt ihr Max Payne gespielt?
Ja, klar.
Im ersten Max Payne, wenn ihr euch erinnert, in den Zwischensequenzen, es war ja immer wie ein Comic aufgezogen alles, also mit Photoshop veränderten Bildern, die dann noch comichafter aussahen, mit Sprechblasen so, aber mit einem Sprechertext dann drüber, mit Voice-Over, ne? Und Max Payne 1 wurde immer wieder unterbrochen von kleinen Comicstrips. Ich glaube, es war der Captain Baseball Bad Boy. Von dem ja auch der eine Russe.
So war das nicht im zweiten Teil?
Im zweiten Teil wird das nochmal aufgegriffen. Im zweiten Teil ist einer in dieses Kostüm gesteckt worden mit einer Bombe. Und er kann den Kopf nicht abziehen, weil er Angst hat, dass er dann in die Luft fliegt. So, Captain Baseball Bad Boy. Die haben immer diese Comicstrips im ersten Teil immer kurz eingeblendet. Das war wie so ein Peanuts-Comic-Strip von der Zeitung. Und das funktionierte immer als Metapher auf die eigentliche Handlung und den Fall von Max Payne. So, und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Es gab so viele Stellen, wo ich gesagt hätte, jetzt hättet ihr einen kurzen Insert machen können. Jetzt hättet ihr kurz so ein Duck and Cover. Also, sie haben Anlehnung an diese 50er Jahre amerikanischen Commercials, in denen Leute beigebracht wurde, du musst dich nur unter den Tisch verstecken, wenn die Atombomben kommen und so weiter. Diese Duck and Cover Videos, diese Zeichentrick-Videos, diese Lehrvideos. Das ist ja immer angelehnt gewesen und das hat mir gefehlt. Das ist so ein schönes Element, dass man mit Leichtigkeit immer mal wieder einbauen könnte. Auch mit der gleichen Sprecherstimme wie bei den Videospielen. Das hätte mich sehr gefreut. Und apropos Sprecherstimme, dein Easter Egg war ja, jetzt können wir ja im Spoiler-Part drüber reden. Wie heißt der nochmal? Matt Berry?
Matt Berry.
Ich liebe diesen Typen. Ja. Ich liebe den.
Fantastisch.
Ich kenne ihn hauptsächlich von TikTok, weil immer von seiner eigenen Serie, wo er sich ja quasi selber spielt, und dann so einen Schauspieler spielt, der durchs Leben geht. Da spielt er ja immer so einen Sprecher, der irgendeinen Scheiß ansprechen muss und streitet sich die ganze Zeit mit der Regie. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Nee,
das ist dein virales Ding. Das sehe ich immer wieder. Mhm. Und ich finde ihn auch saulustig von dieser Serie, obwohl ich die auch noch nicht gesehen habe, kann ich auch nur einen Ausschnitten hier. Wie heißt es mit dem Vampire? What We Do in the Shadows.
Ja,
fantastisch. Das spielt er ja auch mit. Der ist großartig. Es gibt auch einen fantastischen Clip, wo er mit der Stimme nur von Prinz Harry, dass die Biografie einspricht. Das gibt's auch, das habe ich damals auf Social Media geteilt. Es ist so lustig, hat die geilste Stimme aller Zeiten. Perfekt für Codworth. Jetzt habe ich aber kurz überlegt, weil du das so erzählt hast, Wally. War der auch in den Spielen der Sprecher von Codworth?
Nee, oder? Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Glaube ich nicht.
Nicht, dass ich wüsste.
Aber er hatte auch dieses Butler-mäßige, aber es ist schon okay, gut.
Ja.
Nicht, dass ich da jetzt was nicht wusste.
Nee.
Weil ich kenne, weißt du, dieser Sprecher ist mir jetzt bewusst geworden durch TikTok und so weiter.
Ja, und man kann ja auch fairerweise sagen, dass Matt Berry mehr oder weniger immer die gleiche Rolle spielt. Aber diese Rolle ist halt absolut fantastisch. Ja. mir wäre tatsächlich auch noch ein Punkt aufgefallen. Irgendwie auch nicht etwas, was ich mir jetzt explizit für Staffel 2 wünschen würde. Aber ich bin gespannt drauf, ob und wie sie es aufarbeiten. Weil zum Beispiel, was in Staffel 1 treten ja jetzt auch keine Supermutanten auf oder keine Todeskrallen. Und ich meine, wer Fallout kennt, der kennt auch diese Arten von Kreaturen und würde sich vielleicht fragen, treten die auf, wann kommen die und in welcher Form? Und ich muss das auch der Serie wirklich hoch anrechnen, dass sie jetzt halt nicht irgendwie alles in die erste Staffel gestopft haben und halt irgendwie komplett ihr Pulver verschossen haben und das halt nur da irgendwie mit reingebracht haben, damit es passiert. Ich meine, ich glaube, man sieht sogar mal irgendwie den Schädel von der Todeskralle rumliegen. Und auch so, als ich mir die Trailer am Anfang noch angeguckt habe, und es geht ja darum, ich weiß leider nicht mehr gerade seinen Namen, wie sich der Doktor etwas selbst injiziert, hätte ich halt auch vermutet, okay, so greifen die vielleicht das mit den Supermutanten auf. Aber geht halt dann in eine andere Richtung. Und deswegen bin ich halt gespannt, wann und wie sie vielleicht solche Elemente noch in kommenden Staffeln aufgreifen. Weil so wie sie es halt bisher gemacht haben, bin ich sehr, sehr happy.
Das fand ich übrigens noch ein Pluspunkt bei der Serie, dass sie so Sachen wie Stimpaks oder so eingebaut haben, dass es auch für das Spiel, wie im Spiel halt, den gleichen Sinn ergibt.
Ja.
So, du hast irgendwie eine Schusswunde? Ach, kein Problem, hau da ein Stimpak rein, dann kannst du schon wieder laufen. So, im Spiel ist das halt so. Und man denkt sich, ja, in der Serie kannst du das jetzt nicht machen. Doch, machen sie!
Ja.
Das war jeder, du hast ein Messer, der Hund hat eine Messerstichwunde, zack, Stimpak geht wieder. Steht sofort auf.
Oder sein zermatschter Fuß.
Ja, aber wie sie das auch gezeigt haben. Aber gut, das mit der Ghoulisierung ist mir in den Spielen auch nie so ganz klar gewesen.
Ja, genau.
Ich dachte, alle Ghouls sind die quasi bei den ersten Explosionen dabei waren, die quasi reingeguckt haben. So habe ich das am Anfang, habe ich da irgendwie was im Lore nicht richtig verstanden?
Also, das ist gerade auch gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, das passiert automatisch, wenn du einfach zu viel, zu sehr gewisser Strahlung ausgesetzt
automatisch.
Bist.
Automatisch, okay.
Und dann kann es halt entweder sein, entweder du behältst deinen Verstand oder du wirst halt, oder die meisten werden halt zu diesen wilden, willenlosen, zombieartigen Kreaturen.
Es gab auf jeden Fall mehr Ghule, die die Explosion noch miterlebt haben. Das weiß ich noch.
Ja.
Ja, das war ganz spannend, weil auch in dem Wissen, dass das, was ich vom Lore her lerne in der Serie, dass das zu den Spielen ja passt und sich nicht widersprechen soll. Das heißt, wenn Voltec, wie hier angedeutet, auch an Atomkrieg direkt mit Schuld war, etwas, was in den Spielen höchstens impliziert wurde, es wird ja bewusst alles so vage gelassen. Ich glaube, da wird sogar vage gelassen, wer die anderen Gegner überhaupt waren. Weil es waren, du hast mehr Sachen von den von der chinesischen Armee gefunden als jetzt von der sowjetischen, wenn ich das richtig weiß. Aber hier wurde sehr viel gezeigt von der sowjetischen Armee. Wo du dann denkst, Moment mal, wer hat jetzt diesen. Okay, einfach alle waren miteinander im Krieg, dann war es wohl das. Aber nee, das finde ich spannend, dass der Lore so ergründet wird. Und das muss ich jetzt für die zweite Staffel warten, jetzt wo sie so viele Fragen aufmachen, obwohl sie auch viele beantwortet haben. Jetzt machen sie halt neue Fragen auf. Wenn sie die beantworten, muss die Antwort auch zu den Spielen passen. Das ist die größte Herausforderung der zweiten Staffel.
Und wir sind sehr gespannt, was sie mit der zweiten Staffel dann machen werden. Würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie hat euch denn die Serie Fallout gefallen? Dazu gibt's dann eine Umfrage auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Wally und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas, Marco Risch, Valentin Aschenbrenner. Regie Juan Jiménez. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.